Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nun mal deutlich, der Friseur-Podcast von und mit Lars Nikolaisen. Fast live aus Hamburg.
Es ist Freitag, der 14. Mai 2021. Ich bin Lars Nikolaisen und ich begrüße euch zur 49. Podcast-Folge von Nun mal deutlich. Heute bei mir zu Gast ist Ralf Steinhoff. Ja, und damit herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt an einem Brückentag. Freitag, der 14. Mai ist für viele ja ein Brückentag. Für uns Friseure natürlich nicht. Wir kennen keine Brückentage. Eher im Gegenteil. Wenn Deutschland Brückentage hat, ist bei uns meistens gut zu tun. Und da der April und der Mai bei vielen von uns ein bisschen flauer war, freuen wir uns ja, wenn es solchen Brückentage gibt und dann wieder deutlich mehr Nachfrage ist. Insofern könnte ich mir gut vorstellen, dass viele von euch diesen Podcast jetzt nicht gleich am Freitag hören, sondern vielleicht erst am darauf folgenden Wochenende. Sei euch auch gegönnt. An dieser Stelle möchte ich mich übrigens mal herzlich bedanken an Nancy Ottilie, Siglinde Huck, Mattes K., Daniel und an Andreas Knorr, denn das sind die, die ich jetzt gerade entdeckt habe, die in jüngster Zeit diesen Podcast bei Apple Podcast bewertet haben, eine Rezension hinterlassen haben und alle haben 5 Sterne gegeben. Ich war ziemlich geflasht und überrascht. Ich habe da monatelang nicht hingeguckt. Wie sind denn so die Bewertungen für den Nummer deutlich Podcast bei Apple? Und ja, Dankeschön an Nancy, Siglinde, Mattes, Daniel und Andreas, dass ihr so nett und so motivierend und so positiv über diesen Podcast geschrieben habt. Das motiviert mich natürlich sehr und deswegen starte ich jetzt auch ganz motiviert in diese neue Folge. Mein heutiger Podcast-Gast führt gemeinsam mit seiner wunderbaren Frau Astrid einen wirklich traumhaft schönen Salon in Reutlingen bei Stuttgart. Meine Frau und ich haben die beiden mal besucht und wir waren von diesem Salon, der in einer alten Feuerwache ist, wirklich völlig geflasht. Was für ein traumhafter Salon. Und Ralf ist ja auch einer der Mitstreiter gewesen an meiner Seite bei der Petition Nur sicher beim Friseur. Und ich kenne kaum einen, der so intensiv dafür gekämpft hat, dass die Friseursalons aufbleiben müssen, wie es Ralf Steinhoff getan hat. Ralf Steinhoff, wer ihn kennt und wer ihn auch auf den sozialen Netzwerken verfolgt, der weiß, das ist ein streitbarer Typ. Ja? Ralf hat Ecken und Kanten und Ralf kann auch mal penetrant sein, wenn es um seine Gedanken geht. Und ich denke, ich darf das sagen, nicht nur, weil wir befreundet sind, sondern weil ich befürchte, dass einige über mich dasselbe sagen. Auch ich befürchte, kann an der einen oder anderen Stelle penetrant für meine Einstellung eintreten. Und das ist nicht immer einfach, das ist nicht immer sexy, aber am Ende hilft es dann der Sache. Und wenn man Ralf gut kennt, dann weiß man, dass man mit dem nicht nur auch gut streiten kann, sondern definitiv auch sehr gut lachen kann, dass man mit Ralf über ganz andere Themen als nur die Friseurbranche sprechen kann und leidenschaftlich diskutieren kann. Na, hier als Beispiel Hashtag Fußball. Und Ralf habe ich heute mal in den Podcast eingeladen, weil der etwas getan hat in den letzten Wochen und Monaten, das so arbeitsaufwendig war, dass ich irgendwann auch fast bei der E-Mail-Flut, die ich bekommen habe, nicht mehr so wirklich durchgestiegen bin. Ralf kämpft ja dafür, dass Friseursalons, nicht nur sein Salon, sondern generell die gesamte Branche, dass die gesamte Branche bitte immer die Chance hat, die Salons offen zu halten. Und er setzt sich damit auseinander, was muss man tun, gerade jetzt auch bei diesem ganzen Thema der Kundentestung, die wir jetzt in den letzten Wochen hatten und die wir aktuell immer noch haben. Vielleicht geht die wieder runter, wenn wir bei unter 100 Inzidenz sind. Vielleicht geht sie dann aber auch wieder hoch. Vielleicht wird dieser Inzidenzwert der Testung auch runtergesetzt politisch. Was passiert, das wissen wir. Was in den nächsten Wochen passiert, wissen wir alle gar nicht. Aber Ralf denkt einfach immer so ein Stück weit weiter und hat sich überlegt, okay, was wäre denn die bestmögliche Option für meinen Salon, damit wir offen bleiben können. Und wer Ralf kennt, der weiß, dass er auch sehr selten, und das ist übrigens eine Eigenschaft, die ich sehr an ihm schätze, dass der selten immer die Schuld bei anderen sucht, sondern vielmehr sich immer selbst als Unternehmer hinterfragt, was kann ich als Unternehmer tun? Denn wir als Unternehmer haben auch verdammt nochmal Pflichten und für die müssen wir auch eintreten. Also was kann ich als Unternehmer machen, um meine Situation und die Situation der Friseurbranche zu verbessern? Darum geht's in diesem Gespräch, denn er hat in Reutlingen ein offizielles Testcenter eröffnet und zwar direkt nicht am, sondern in seinem Friseursalon. Hier ist mein Gespräch mit Ralf Steinhoff. Hallo Ralf.
Hallo Lars.
Der Claim der Nikolaisensalons in den 90er Jahren hieß mit Sicherheit schönes Haar.
Wow.
Was hältst du von dem Claim?
Klasse, klingt gut.
Ist gut, klingt oder? So, der könnte eigentlich auch zu Steinhoff. Der könnte zu Steinhoff auch passen.
Ja, auf jeden Fall. Bloß bei schön würde ich wahrscheinlich wohlführen wählen.
Ja gut, wir sind ja auch in den 20ern jetzt. Ne? Ja. Das ist ja auch schon wieder ein bisschen Zeit vergangen. Aber ich habe, als ich eine alte Visitenkarte gefunden habe, weil diesen Claim haben wir schon lange nicht mehr, aber ich habe mich noch daran erinnert, als ich die alte Visitenkarte gefunden habe, habe ich noch mich daran erinnert, wie ich auf diese Idee kam, ne? Dass wir jetzt nicht der total progressive Salon sind, wo du immer die absolut heißesten, neuesten Looks aus Paris und Tokio bekommst, aber wo wir so viele Mitarbeiter hatten, die wirklich sehr gute, qualitativ hochwertige Arbeit machen konnten. Du konntest dich darauf verlassen, wenn du zu uns kommst, kriegst du mit Sicherheit schöne Haare. Und das fand ich halt super. Irgendwann war mir der nicht mehr sexy genug und deswegen haben wir ihn weggenommen. Aber vielleicht in die heutige Zeit würde der wieder besser passen, weil das Wort Sicherheit ja auf einmal, ne, in unserer Corona-Zeit auch eine ganz andere Bedeutung bekommt.
Richtig.
Ja. Und bei euch könnte das ja genauso passen, denn du hast dich ja in den letzten Wochen und Monaten unglaublich engagiert, alles möglich zu machen, um Friseursalons geöffnet, damit Friseursalons geöffnet bleiben. Und du bist typisch in deiner Art wie so ein Terrier dann immer noch die extra Meile mehr gegangen und hast gesagt, was müssen wir tun, um wirklich sicherzustellen, dass wir nicht mehr geschlossen werden? Und eine der Antworten war dann ja auch, dass man auch bei dir Tests durchführen können sollte.
Muss, wollte,
wie auch immer. So, und darüber hast du in vielen Gesprächen und WhatsApp-Nachrichten geschrieben und gesprochen. Und ich habe verfolgt, was du da alles machst und war auf der einen Seite ein bisschen irritiert, wo ich so denke, warum macht er das alles? Auf der anderen Seite war ich aber auch wiederum begeistert, weil ich deine Stringenz halt auch bewundere, dass du da echt dich dann festbeißt. Und ganz zum Schluss habe ich mich dann irgendwie in deinen Texten verloren, weil ich nicht mehr mitgekommen bin, was macht der da jetzt eigentlich? Und deswegen dachte ich, es wäre eine super Idee, dich hier im Podcast mal einzuladen und mit dir darüber zu sprechen. Also, Ralf, jetzt bist du dran. Was macht ihr aktuell in eurem Salon bezüglich Corona-Testung und wie ist es dazu gekommen? Erklär das bitte den Hörerinnen und Hörern und mir bitte einmal.
Ja gut, dann fange ich mal damit an, was wir im Moment machen und dann kann ich mal was über die Geschichte erzählen, weil es ist schon spannend und es ist auch stringent, aber es war nicht immer klar, wie die ganze Sache ausgehen würde. Ja, also ich kann sagen, dass es für uns und für unsere Kunden, eigentlich auch für die Bürger von Reutlingen, eigentlich sehr, sehr gut ausgegangen ist. Im Moment ist es so, dass wir eine Bürgerteststelle eingerichtet haben, also eine offizielle Bürgerteststelle, die auch auf der offiziellen Webseite von der Stadt Reutlingen gelistet ist unter Schnelltestzentren, Schnellteststationen. Das heißt, wir sind offizielle Teststelle und das hat einige wunderbare Konsequenzen. Eine Konsequenz ist, dass sich Menschen, also jede Person in Reutlingen oder du kannst auch aus Hamburg nach zu uns kommen, ja, bei uns umsonst testen lassen kann und von uns eine Bescheinigung ausgestellt bekommt, ob er jetzt positiv oder negativ ist. Damit kann er dann halt auch verreisen oder wenn die Restaurants wieder aufhaben. Der zweite Vorteil ist, dass wir das natürlich auch unseren Kunden anbieten. Das heißt, dieses Problem, was ja viele Kollegen hatten, als wir so schnell auch vermeintlich schnell testen mussten, unsere Kunden testen mussten und die Kunden dann abgesagt haben, das hatten wir nicht, weil wir konnten bei uns im Salon den Kunden einen Test anbieten. umsonst als Service. Das hat natürlich für die Kunden einen Vorteil, dass wir deren größtes Problem, zum Friseur zu kommen im Moment, ja, halt quasi gelöst haben. Ja, das ist also eine wunderbare Geschichte, also auch in Richtung engpasskonzentrierte Strategie, das können wir ja mal noch irgendwann mal vertiefen, wo ich wirklich das eins der dringendsten Probleme lösen kann. Was ich auch wirklich als Vorteil sehe, ist, dass die Kunden, die bei uns getestet werden, ja, und zwar auch von geschultem Personal getestet werden, dass die sekundengenau aktuell getestet und negativ sind. Das heißt, ich habe eine noch höhere Sicherheit im Salon, weil die Tests sind nicht vor acht Stunden oder nicht vor 10 Stunden und auch nicht vor 20 Stunden gemacht worden, sondern gerade jetzt. Das heißt, die Sicherheit, ich habe die Sicherheit noch einmal maximiert und viele Kunden haben es mir gesagt und auch als Feedback geschrieben, dass sie das schätzen, dass sie wissen, dass in diesem Salon kein Positiver neben ihnen sitzen kann. Ja, weil wir wissen ja, diese 60% Unsicherheit, der schnell ist, liegt ja an dem Zeitpunkt, wann getestet wird, nicht an der Unsicherheit des Tests selber. Mhm. Ja, das ist wirklich hervorragend. Es wird unheimlich gut angenommen von den Kunden. Die sind begeistert von diesem Service. Natürlich auch von diesem, sehen auch, dass das passt auch in unsere Philosophie, weil ich habe mir ja lassen wir immer irgendwas Neues einfallen. Ja, und das passt auch in unsere sonstige Firmenphilosophie, in unser Image. Ja, und ich muss auch zugeben, dass ich natürlich mich auch freue, wenn unter den 6 Teststellen, offiziellen Teststellen, dann auch ein Friseur kommt. Also es ist auch für unsere Branche mal eine Aufwertung. Ja, also es ist und natürlich, was natürlich auf der anderen Seite auch mit reinspielt, ist die Wirtschaftlichkeit. Das heißt, ich kann pro Test 12 Euro abrechnen.
12,20 € habe ich irgendwo mal gelesen.
Nee, 12 Euro.
Ach, jetzt hör doch auf.
12 Euro, genau 12 Euro. Und maximal 6 Euro für die Tests. Also, aber das muss genau überlegt werden, wie viel ich für die Tests ausgebe. Es sind also nicht diese kolportierten 18 Euro, das sind maximal 18 Euro. Und das ist auch eine Sache, da kann ich gleich auch ein bisschen in die Vergangenheit gehen. Als ich gehört habe, wir testen, ja, und da habe ich natürlich auch als an die Kosten gedacht. Ne? Weil zunächst einmal habe ich gedacht, naja, so ein Schnelltest ist ja schnell gemacht, man popelt mal kurz in der Nase, dauert eine Minute. Ja, das habe ich gedacht, bis ich die Schulung beim Deutschen Roten Kreuz zum Tester selber gemacht habe. Und dann habe ich gesehen, nee. Also meine Verarztin hat es mir sowieso schon gesagt, hör mal, du spinnst ja, hat sie gesagt, nix hier mit 5 Minuten mal schnell testen, das wird eine Viertelstunde dauern. Und so ist es auch. Also wir kommen vielleicht mit 10 Minuten hin, Viertelstunde. Und wenn du überlegst, das macht eine Fachkraft oder ein Azubi oder jedenfalls eine Kraft, die normalerweise im Laden Umsatz machen soll, ne? Dann habe ich mir gedacht, eine Viertelstunde, das ist ja schon fast unser Gewinn. Wenn wir jeden Kunden testen und müssen eine Viertelstunde unserer Zeit dafür opfern, ja, und dann ist auch die Frage, was ist der Kunde bereit zu zahlen für diesen Test? All diese Überlegungen, die hatte ich schon, im Januar habe ich schon angefangen, darüber nachzudenken. Und das ist natürlich wunderbar, wenn wir diese 12 Euro für die Dienstleistung abrechnen können.
Okay.
Wir haben da, ja.
Darf ich, da sind mehrere Gedanken jetzt in meinem Kopf und ich bilde mir ein, vielleicht ja auch bei einigen Hörerinnen und Hörern. Wir haben zwar eine bundeseinheitliche Notbremse beschlossen mit gewissen Maßnahmen und dennoch haben wir ja festgestellt, im Groben mag das stimmen, in den Feinheiten macht es dann doch jedes Bundesland dann doch wieder so ein bisschen anders. Und das, was bei dir in Baden-Württemberg passiert, ist vielleicht anders als in Hamburg und in anderen Bundesländern. Deswegen hol uns doch noch einmal mit, seit wann mussten die Kunden einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorlegen? Seit wann ist das so bei euch? Für einen Friseurbesuch.
Das war eine Woche, bevor die Bundesnotbremse in Kraft getreten ist. Also Baden-Württemberg ist eine Woche vorher damit aus der Kurve gekommen. Mhm. Haben das auch sehr kurzfristig an. Ich weiß gar nicht, das war vor 3 Wochen.
Okay, also vor 3 Wochen ungefähr. Ja, ja, genau. Und werden denn bei Friseuren auch eigene negative Tests, wie heißt es, Oh Gott, jetzt fällt mir dieses eine blöde Wort nicht
ein. Selbsttest, du meinst die Selbsttests?
Ja, genau, also wer akzeptiert. Manchmal ist das so erschreckend, dass ich ein ganz billiges, einfaches Wort, das man 100.000 Mal am Tag sagt, dass mir es irgendwie nicht einfällt. Da bin ich selber über mich erschrocken und das noch als Podcast-Moderator. Aber noch einmal, genau, sind bei euch denn diese Selbsttests akzeptiert?
Ja, seit 2 Wochen.
Die waren am Anfang nicht akzeptiert?
Am Anfang nicht und dann ist natürlich zu Recht, haben viele Kollegen gesagt, um Gottes Willen, ne, da waren ja auch die Salons waren ja auch teilweise leer. Ne, gerade auf dem Land, wo keine Testzentren in der Nähe sind, die hatten ja Riesenprobleme. Und dann hat das Sozialministerium hat dann eingelenkt und hat Selbsttests erlaubt.
Ja, genau.
Das heißt, Friseure können, also die Kunden bringen ihre Selbsttests mit oder die Friseure stellen die zur Verfügung und stellen die dann auch in Rechnung und der Kunde macht das dann selber.
Ja, genau. So machen wir es in Hamburg auch, seit dem ersten Tag.
Genau. Ich persönlich als Hygiene-Perfektionist bin da nicht ganz so begeistert von, kann es aber total verstehen, weil das ist für viele ja existenziell, wenn die 70% Umsatzrückgang haben.
Ja, es ist definitiv nicht optimal, aber es ist eventuell ein ganz guter Kompromiss, man gehen kann. Also wir haben uns darüber auch gefreut. Wir wundern uns, wie viele Kunden das angenommen haben, recht viele Kunden, obwohl wir immer angeboten haben, sie können auch ihre eigenen Selbsttests mitbringen und wir kontrollieren das nur. Viele bei uns haben den dann käuflich erworben. Also wir haben den jetzt für 6,90 Euro mehr oder weniger zum Selbstkostenpreis verkauft. Es gibt ja auch einige Kollegen, da ist das kostenlos, bei anderen kostet es irgendwie 10 Euro, letztendlich ist egal. Und nichtsdestotrotz, das ist natürlich jetzt immer schwer, weil wir leben ja in einer Ausnahmesituation. Ja, erst hatten wir diesen Rekord März, dann ich glaube auch, wenn die Tests nicht gekommen wären, dann natürlich eine rückläufige Nachfrage. Deswegen seriöse Zahlen kann man da nicht nennen. Aber ein Kollege von uns beiden, der viele Salons in Deutschland hat, der hat mal gesagt, er vermutet alleine nur, dass man sich testen lassen muss, um zum Friseur zu gehen, bedeutet einen 25-prozentigen Nachfragerückgang. Und ich würde den jetzt bei mir persönlich auch unterschreiben. Das ist auch so mein Gefühl, dass es einfach also vielleicht ein Viertel an Personen gibt, die warum auch immer sich einfach nicht testen lassen wollen, egal wie angenehm man denen das macht. Entdeckst du das bei dir auch? So wie sich das angehört hat, ist das eher nicht so bei dir.
Nein, aber das liegt natürlich daran, jetzt kommen wir ja zu der Stringenz und zu der Geschichte, ja, wie wir von Anfang an in der Pandemie unterwegs waren. Und das ist sehr stringent und klar. Also wir haben unsere Position nie geändert. Ich habe immer gesagt, maximale Sicherheit für unsere Kunden, aber ich möchte aufbleiben. Das weißt du auch. Ja? Ich habe gegen jeden Lockdown. Ich bin auch der Meinung, dass man die Öffnung der Salons nicht an eine Inzidenz festmachen sollte. Und ich habe dann gesagt, bei uns infiziert sich keiner. Das ist die Maßgabe. Und wir gehen immer davon aus, dass stets ein Infizierter im Salon ist. Unsere gesamten Hygienemaßnahmen von Anfang an waren danach ausgerichtet. Es ist immer ein Kunde im Salon, der infiziert ist. Und trotzdem haben wir keine Aerosole in der Luft. Trotzdem steckt sich bei uns keiner an. Das war die Maßgabe. Also wir waren ja schon, das kannst du dich erinnern, ich habe schon im April einen Hygieneplan geschrieben mit Kollegen zusammen. Da waren wir ganz weit vorne. Den haben wir auch dem Verband zur Verfügung gestellt. Was daraus gemacht haben, weiß ich nicht. Und dann war ich ja auch sehr schnell unterwegs im Thema Luftreiniger. Da habe ich ja auch einen Kollegen mit genervt, glaube ich manchmal auch, ne? Weil ich da auch so Hardliner bin, weil ich halt auch früh der Meinung war, dass es halt, wenn das über die Luft übertragen ist, dass es natürlich sinnvoll wäre, diese verdammten Aerosole rauszufiltern. Und ich habe dann schon, also die erste richtige Nachfragedelle nach dem Juni, die wir hatten, war ja im November, Oktober, November. Die hatten wir auch. Und dann habe ich diesen fetten Luftreiniger bei uns angeschafft, habe das dann auch beworben und danach war die Nachfragedelle vorbei bei uns. Mhm. Ja. Und das mit den Luftreinigern habe ich dann in den nächsten Monaten dann wirklich perfektioniert. Also ich kann ja sagen, wie wir es gemacht haben. Wir haben ja, du weißt ja, wir haben einen relativ großen Salon mit hohen Decken. Also der hat über 800 Kubikmeter Luft. Ja. Also zum einen verflüchtigen sich Aerosole sowieso sehr schnell. Ja, das ist natürlich auch ein Vorteil. Und zum anderen wälzen wir in diesem Salon die Luft mittlerweile 7-mal die Stunde um. Das ist noch einmal mehr, als Professor Kehler in dieser berühmten Studie gefordert hat. Und auf den Toiletten haben wir Luftreiniger. In den Personalräumen wird die Luft 13 Mal die Stunde gewechselt. In den Testräumen machen wir es 13 Mal. Das heißt, wir haben von Anfang an dieses Thema Sicherheit und Hygiene hochgespielt. Und entsprechend haben wir natürlich auch die Kunden, denen das wichtig ist. Ja, wir haben also diese typischen Corona-Leugner oder Maskenverweigerer oder nee, testen lassen will ich mich nicht. Haben wir auch ein paar, klar, aber sehr, sehr wenige. Wir haben eher die, die das schätzen, die eben auch sagen, boah, hier kann ich mich mal zurücklehnen, ich bin sicher. Lass ich mich mal so richtig verwöhnen.
Ich bin hier sicher, ein Glück. So, und
ja, das spielen wir. Das spielen wir konsequent seit Anfang der Pandemie.
Ne? Das stimmt.
Genauso konsequent, wie ich halt auch immer vertrete, nein, für Friseure bitte keinen Lockdown, das macht keinen Sinn.
Ja.
Mit der bekannten Argumentation.
Und dann war es für dich ja klar, du bemühst dich auch um eine eigene Corona-Teststation. Das hast du ja gerade gesagt und die habt ihr ja jetzt. Wie kompliziert war denn das? Ich glaube, ich habe das nämlich wahrgenommen, dass das unglaublich bürokratisch aufwendig war.
Also ich hole da mal auch noch ein bisschen weiter aus. Also die Idee hatte ich eigentlich schon im letzten September. Weißt, ich schaue fast jede Landsendung. Wir sind zwar nicht ganz einer Meinung über die Qualität dieser Veranstaltung. Aber irgendwann im August, September saß der von mir so geschätzte Karl Lauterbach und sagte und erzählte etwas von einer Firma in Offenbach, die Schnelltests entwickelt haben. Das wäre der Game Changer. Davon will er ja heute nichts mehr wissen. Und da habe ich schon mir schon, da habe ich da bei mir angefangen im Kopf, na, das wäre doch toll, wenn wir die Kunden, wenn bevor die zu uns reinkommen, testen könnten, dann hätten wir auch eigentlich unser Problem auch gelöst. So. Und mit dieser Erkenntnis bin ich dann in den Herbst, den Winter und dann kam ja dieses Thema Schnelltests zunächst auch relativ im Januar fing das ja an. Und dann fingen die Österreicher an. Dann habe ich nach Österreich geschaut und dann war mir relativ klar, das kommt hier auch. Und ab dann haben wir angefangen, das zu planen im Salon. Das heißt, wir haben unsere Kosmetikkabine in einen Hygieneraum verwandelt. Wir haben also wirklich schon viele, viele organisatorische Dinge angeschoben. Und im Februar habe ich dann begonnen, mich zu erkundigen, wo können wir uns denn als Tester ausbilden lassen. Das war auch eine Odyssee, aber das funktionierte nicht. Ich habe in dem Deutschen Rote Kreuz in Reutlingen hat überhaupt nicht geantwortet. Und dann startete in der Nachbarstadt Tübingen ja das Boris Palmer Dr. Federle Pilotprojekt. Dann habe ich die beiden angeschrieben. Und die haben auch beide geantwortet. Also der Boris Palmer antwortet nicht nur bei Facebook sehr schnell, wie wir jetzt festgestellt haben. Ne? Sondern es ist
erstmal zu schnell.
Zu schnell, ja. Leider ja. Und er ist sehr kommunikativ und ich kürze das mal ab. Auf jeden Fall hat Dr. Federle dann, die ist ja auch Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes Tübingen, dann haben wir unser ganzes Team dort erstmal ausgeschult in Testen.
Und dein Team wollte das auch?
Ja, das Team ist eigentlich seit Beginn der Pandemie steht voll hinter unserem Konzept. Also ich habe auch sehr klar kommuniziert. Ich habe auch von Anfang an gesagt, Leute, das ist ein Marathon. Diese Pandemie wird uns lange, lange beschäftigen. Und ich habe natürlich das Glück gehabt, dass diese Prophezeiungen sind eingetreten. Ich habe eigentlich immer mit meinen Prognosen lag ich fast immer im Schwarzen. Was passiert ist. Ich habe auch im Sommer gesagt, Leute, also wenn die da ohne Maske rumgelaufen sind, weil wir ja quasi kaum noch Infizierte hatten, dann habe ich gesagt, Leute, Maske auf, wir üben das jetzt. Also das wird wieder anders. Und na, das Team steht voll hinter uns. Also das ist toll. Und das nächste Problem war, wo kriege ich die Tests her? Weil wir sind ja keine medizinische, wir waren ja Friseure. Ein Friseur will jetzt auf einmal Schnelltests haben. Das war im Februar noch ein Ding der Unmöglichkeit. Die habe ich in Österreich bestellt und dann teilweise auch in Tübingen abgeholt. Und wir haben dann relativ früh im Februar schon angefangen, unsere Mitarbeiter zweimal die Woche zu testen. Ja, das haben wir freiwillig gemacht. Da hat auch jeder mitgemacht, die finden das toll. Die finden das alle toll, weil sie wissen, aha, da sind wir doch sicherer. Ne? Dabei haben auch in den Lockdowns zwei unserer Mitarbeiter haben auch Corona selber bekommen und wussten dann auch, was Sache ist, weil die eine hat schon ganz schön gelitten.
Okay.
Wir sind wieder gut rausgekommen, sind alle genesen, aber wir haben gesehen, na, das ist doch schlimmer als eine Grippe. Ja. Also die stehen voll hinter uns, sie sehen, natürlich sehen die auch, dass wir erfolgreich sind mit unserem Kurs. Ja, das ist, na, und haben das Vertrauen, dass wir davon die richtigen Entscheidungen treffen. Eine Mitarbeiterin ist Hygienebeauftragte. Ja, die macht auch viel, die ist richtig, richtig fit auch in all diesen Hygienevorschriften und unterstützt mich da auch sehr. Und die wäre ich auch ziemlich aufgeschmissen.
So,
Ja.
und okay, und jetzt
Und
habt ihr
das war
also
die
euren,
Kür.
nochmal?
Das war die Kür. Ne? Das
Genau,
waren die
also jetzt habt ihr
Vorräte.
euren Kosmetikraum, habt ihr jetzt sozusagen als Hygieneraum vorbereitet. Ist
Genau.
der separat zu besuchen? Muss ich da durch
Ja.
den Salon gehen?
Du
Nein.
musst durch den Salon gehen. Das ist auch die
Oh.
Schwierigkeit der ganzen
Oh.
Geschichte.
Wie hast du das gelöst?
Oh ja. ja, durch der Salon ist ja relativ großzügig. Und das muss man vorausschicken, eine Voraussetzung ist, dass du zum Test, als Teststation brauchst, zum einen separate Räume. Die müssen auch belüftet sein oder du musst die Luftreiniger haben. Und du hast dieses One-Way-Einbahnstraßenprinzip. Das
Richtig.
heißt, du hast einen Eingang, wo die Leute reinkommen
Kenne ich
und
aus den
einen,
Hamburger Testcentern, ja.
ja, und einen Ausgang. Und das haben wir. Du warst ja schon mal bei uns. Wir haben,
Ja.
ne, das haben wir. Aber das war sehr, sehr schwer, dem Gesundheitsamt zu vermitteln, weil die haben nur den Grundriss gesehen. Und als ich greife mal vor und als ich der Dame, mit der ich mich sehr auseinandergesetzt habe, gesagt habe, wisst ihr was, bevor ich jetzt hier noch ein paar DIN A4 Seiten schreibe, kommen Sie doch einfach vorbei. Weil jeder, der bei uns war, übrigens auch unser Oberbürgermeister, ne, die sind begeistert von unserem Konzept. Die sagen, das ist ja Wahnsinn hier, ne? Ist ja so sicher.
Und ist sie gekommen?
Nein, die machen keine Außenbegehung.
Also.
Das habe ich dann kritisch zur Kenntnis genommen, habe mir gleichzeitig gedacht, naja, kann ja auch von Vorteil sein. Dass die hier nicht auftauchen, ne? Wie man es auch sieht. Jedenfalls, die machen keine Außenbegehung. Ja.
Na gut.
Und ich gehe mal wieder zurück. Anfang März, am 8. März, gab es diese Testverordnung vom Gesundheitsministerium des Bundes, wo auch private Unternehmen als medizinische Testzentren zugelassen wurden. Das hat dann 4 Tage später das Sozialministerium von Baden-Württemberg aufgenommen in einer Landesverordnung. Und in dieser Landesverordnung stand dann drin, dass man sich nur anmelden muss als Testcenter beim Gesundheitsamt und beim Ordnungsamt, dann kann man loslegen. Wenn man
Ach.
die, und dann ist eine Anlage dabei, wo drin steht, was man alles für Bedingungen erfüllen muss.
Ach.
Ich habe das Ding auf dem Schreibtisch gehabt, mir einen Textmarker geholt und bin dann wirklich sehr akribisch da durch. Und da habe ich mir gedacht, ja, so what? Haben wir alles, schaffen wir. Dann habe ich das meiner Hygienebeauftragten gegeben, die hat sich das auch durchgelesen, die sagt, Chef, Jackpot, machen wir. Ne?
Ja.
Gleichzeitig hatte ich über ein anderes Thema, wo ich auch sehr engagiert war, die Luca-App. Ja, das hast du ja auch mitbekommen. Da habe ich ja die Stadt Reutlingen ständig mit den E-Mails genervt. Wann kriegen wir endlich die Luca-App? Und habe dann einen Termin beim Oberbürgermeister gekriegt und habe mal eine Stunde mit dem unter 4 Augen reden können. Ne? Und er hat das dann mir dann auch bestätigt, dass ich das mit dem Testzentrum so machen kann. Und er hat mir auch gesagt, dass er mir total dankbar sei, wenn ich das mache. Ja, weil wir waren uns einig, wenn man in Reutlingen jetzt, wenn die Geschäfte wieder aufmachen und man ist vorbereitet, nicht so wie die Bundesregierung am 3. März, ja, die Lockerungen beschlossen hat, die gar keine Voraussetzungen da waren. Ne? Da sind wir uns ja sicher einig, dass das ein bisschen merkwürdig war. Und dann habe ich gesagt, wir werden 6 Wochen öffnen können und wir haben ganz viele private Testzentren, wo dann kann ja die Stadt leben. Das nach ganz nach dem Modell von Tübingen, nur eben mit etwas seriöseren Testzentren. Ne? Also da sind ja auch Sachen passiert, dass Friseure, da sind wohl 350 Tagestickets ausgestellt worden, ohne dass irgendwann irgendwie auch nur ein Kunde getestet wurde. Das sowas darf natürlich nicht passieren. Der war total begeistert. Wir waren auf einer Linie und der hat
Dann
mir
ging es auch,
vorgeschlagen.
dann und dann ging es recht schnell.
Dann ging, nee, dann habe ich ein tatsächliches Konzept von, nee, genau, dann habe ich das angemeldet und dann kam vom Gesundheitsamt ganz schnell eine Mail, ich sollte auch ein Betriebskonzept erstellen, den zur Verfügung stellen.
Ein Betriebskonzept.
Betriebskonzept stand da.
Ach du.
Und ein Grundriss und so weiter. Ja, dann habe ich mich hingesetzt und tatsächlich 3 Tage, 3 Nächte ein Konzept schriftlich erstellt. Das hat
nicht
27
dein Ernst.
Seiten. 27 Seiten. Das war so richtig, ein richtig tolles Werk. Da dachte ich mir, wow, das muss ja reichen. Ne? Ja, also wirklich mit Bildern, richtig, auch richtig schön aufgemacht. Ich bin ja so ein Perfektionist, das muss dann auch richtig gut werden. Ne? Abgegeben, ausgedruckt in digitaler Form. Ja, und dann kam ein ganzer Katalog von Sachen. Dann kam ein Anruf von der erstmal, nee, das geht gar nicht. Und dann hat man das und das und das, die und die Bedingungen nicht erfüllt. Und wir sollten noch vor dem Salon ein Zelt aufstellen. Und das mit der Einbahnstraße und. Ja, und dann,
ich meine, wie es die anderen machen. Stellen Sie mal so ein Zelt auf, das machen die anderen ja auch.
Ja, genau. Aber dann haben wir angefangen zu argumentieren, also die Aste und ich. Und zum Beispiel ist es ganz wichtig, dass die Außentemperatur, die darf nicht unter 15 Grad sein, sonst werden diese Tests nicht, werden dann unsicher im Ergebnis. Ja. Und viele andere Dinge auch. Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Und dann ich mach's mal kurz, dann war ich sehr hartnäckig. Es gingen wirklich mehrere Mails und nochmal insgesamt 10 DIN A4 Seiten Konzept über die, ne? Also ich habe dann quasi wirklich mein Konzept dokumentiert verändert. Mhm. Also eine Geschichte kann ich erzählen. Es gibt das Doppel- und Dreifach-Handschuhprinzip.
Das was?
Das Doppel- und Dreifach-Handschuhprinzip.
Also Handschuhprinzip?
Ja, du ziehst ja Schutzhandschuhe, hast ja eine Schutzausrüstung an. Du bist ja von oben, du bist ja, siehst ja aus wie so ein Alien, ne? Und, und du desinfizierst, bis der Arzt kommt, dann um deine Haut wieder ne, zu. Ja, jedenfalls ziehst du dir einen Handschuh an in S. Darüber ziehst du den Handschuh an in M. Und darüber ziehst du den Handschuh an in L. Und jedes Mal wird desinfiziert. So, jetzt haben wir uns auf ein Zweifach-Handschuh-Prinzip geeinigt. Dann hat die Dame vom Gesundheitsamt gesagt, nee, das wollen wir so nicht, weil dann wird eventuell das Desinfizieren vergessen. Wir sind für ein Einfach-Handschuh-Prinzip.
Was?
Ich nur noch, ja.
Sie ist also, für ein Einfach-Handschuh?
Ja, man soll nach jedem Mal den Handschuh anziehen, desinfizieren, frischen Handschuh anziehen. Darüber haben wir dann diskutiert. Und dann habe ich irgendwann nur noch geschrieben, wissen Sie was? Jetzt einigen Sie sich mit dem Deutschen Roten Kreuz, was Sie haben wollen. Ja, weil wir haben es dort so gelernt. Ja? Und so, es ist nur ein Beispiel. Und mit so einem Mist habe ich mich da beschäftigt. Ja,
bis aber wirklich. Aber Ralf, du deprimierst mich gerade, weil ich habe.
Nein, das will ich nicht.
Ich habe doch, weil ich habe gedacht, es ist eine super Idee, mit dir heute diesen Podcast zu besprechen, weil ich ja meine Hörerinnen und Hörer inspirieren möchte. Und in der Hoffnung, dass es einige gibt, die sagen, das ist ja eine geile Idee, das mache ich in meinem Salon auch. Aber wenn ich das jetzt gerade höre, was für ein Wahnsinn, einfach, zweifach, dreifach Handschuhnutzung.
Ja, aber pass mal auf, es geht ja noch weiter.
27 Seiten reichten noch nicht aus. Da denke ich, wer hat denn diese Zeit, sich damit auch noch auseinanderzusetzen? Wahnsinn. Also
ich auch nicht. Ich habe es doch auch nicht.
Ja, aber ihr seid da natürlich, sage ich mal, gut aufgestellt. Ne? Aber wenn jetzt jemand, sag ich mal, selbstständig ist und selber auch am Stuhl steht, ja, Astrid hätte das ja auch nicht geschafft, wenn sie dich nicht hätte. So, ne? Also das ist schon unglaublich bürokratisch.
Das
es ernüchtert mich gerade.
Das ist auch ernüchternd. Auf der anderen Seite ist für mich auch wiederum ernüchternd, was mir dann so an Kommentaren entgegenschwappt, was in der Zeitung steht. Das ist ja ganz einfach. Du kassierst jetzt da deine 18 Euro. Ein Kollege hat mir schon gesagt, hast du dein neues Auto schon bestellt?
Jetzt hör doch auf.
Auch. Ja, natürlich. Das ist ja alles so einfach, alles so easy. Ja. Steht auch in der Zeitung. Du musst dich ja nur anmelden und dann kannst du es machen. Und du wirst es nicht glauben. Es ist, und jetzt sind wir wieder bei dem, was du am Anfang gesagt hast. Es ist von Gesundheitsamt zu Gesundheitsamt ganz unterschiedlich. Es gibt auch Gesundheitsämter, denen ist das alles völlig egal. Die winken alles durch.
Hauptsache, das ist so ein Testcenter.
Oder, ja, die haben.
Ja, das stimmt. Da hast du natürlich recht. Das, die Odyssee, die du durchgemacht hast, muss man nicht zwingend durchmachen. Ich möchte gerne das noch einmal bildlich erklärt bekommen. Das heißt, ihr seid jetzt in eurem Salon ein offizielles Testcenter der Stadt Reutlingen. Das heißt, ich kann da hingehen, egal ob ich da Friseurkunde bin oder nicht. Jetzt höre ich auch noch raus, wie das ist eine coole Marketingidee. Um mich da testen zu lassen, muss ich ja durch den Salon gehen. Das heißt, ich sehe euren Salon, ich sehe die Mitarbeiter, oder?
Ja, du siehst mich gerade grinsen.
Was? Ja, das ist gut. Also, ne? Also das heißt, Also da gibt es ja sicher einige, die sagen, oh, das wusste ich ja gar nicht, das sieht ja cool aus oder diese Mitarbeiterin sieht ja kompetent aus oder die Technik, die er da macht, das ist ja cool. Also das heißt, das ist natürlich schon mal ein schönes Marketinginstrument. Ja. Und wer testet denn jetzt? Wer ist dann eurer ehemaligen Kosmetikkabine? Sind das Mitarbeiter von Steinhoff oder sind das weitere Mitarbeiter, die du dafür eingestellt hast?
Ja, das genau, dann knüpft der da kann ich mit meiner Geschichte gleich weiter anknüpfen. Ne? Wir hatten natürlich noch einige Fragezeichen. Ne? Und dazu gehörte, und das letzte Problem, was wir dann tatsächlich zu lösen hatten, war, wie lösen wir das Personalproblem? Wir haben eine gute Auslastung.
Genau.
Im März auch. Der April war natürlich auch gut, weil wir haben trotz dieser Flaute hatten wir 85% Auslastung. Ja? Und da war keiner frei. Und da hatte die Astrid eine super Idee. Wir haben einen Schauspieler, einen Model bei uns in der Kundschaft, der jetzt nichts zu tun hatte. Und den haben wir einfach gefragt, ob er Bock hat. Und er hatte, und der ist so toll, ja, der bringt so eine gute Laune rein, der schreibt uns eine Rechnung. Also den haben wir dann quasi nicht als Mitarbeiter einstellen müssen, sondern als freien Mitarbeiter. Und ja, der steht da den ganzen Tag und der begeistert die Kunden. Ne?
Ist das nicht dein Ernst? Das heißt, du hast sozusagen einen festen Mitarbeiter, der frei ist, aber eine Person, die das macht.
Ja, den bezahlen wir, genau. Und das war auch zwischenzeitlich, den hatten wir. Und wir haben auch angefangen zu testen. Da lief diese Kabelei mit dem Gesundheitsamt schon. Und dann habe ich mich irgendwann abends mit der Astrid zusammengesetzt und habe gesagt, hör mal, Astrid, das kann doch richtig schief gehen. Dann sitzen wir auf diesen Kosten auf den Personalkosten. Wir sitzen auf den Kosten für die Tests und so weiter. Und dann haben wir uns geeinigt, okay, dann machen wir halt 5.000 Euro minus oder 10.000 Euro minus. Es ist trotzdem toll. Also wir hätten das trotzdem als Erfolg gefeiert, auch wenn wir diese 18 Euro nicht hätten abrechnen können. Wir haben das unabhängig von diesem finanziellen Vorteil beschlossen, dass das gut ist, weil wir eben den Kundennutzen maximieren, weil es eben die Sicherheit bringt.
Weil das Marketing, da hast du ja vorhin gegrinst.
Ja.
Das ist auch eine schöne Marketingmaßnahme.
Ja, wir haben ja, guck mal, unser Laden sieht dann nach außen schon schick aus. Ja, und wir haben auch viele eine Eintrittsbarriere.
Ja.
Und jetzt kommt der ein oder andere jetzt einfach mal zum Testen vorbei. Ist natürlich auch schön.
Auch das kein Corona-Test, sondern ein Friseurtest.
Ja, das war auch nicht, das ist nach wie vor nicht das Motiv gewesen. Das Motiv ist tatsächlich eher
ist für eure, das
Pandemische. Ist
für eure Kunden leichter zu machen. Ne?
Und für unsere und auch hinein. Du weißt, in unserer Kampagne Nur sicher beim Friseur, da haben wir ja gesagt, wir wollen Teil der Lösung sein. Das meinte ich immer ernst. Ich habe ja da knüpfe ich wirklich an das, was ich sehr oft sage, dass ich als Unternehmer ja auch eine Verantwortung habe. Das ist die unternehmensethische Komponente. Unternehmensethik ist für mich, ich übernehme auch Verantwortung und versuche, meinen Teil beizutragen. Und ich halte sehr viel von diesem Konzept testen, testen, testen. Und jeder Test, der gemacht wird, bringt uns weiter in Richtung Normalität. Dazu stehe ich. Da kann man drüber diskutieren, mit Sicherheit, aber dazu stehe ich. Und das war auch mein Hauptmotiv, warum ich das gemacht habe. Also ich rede jetzt nicht nur gegen einen erneuten Lockdown, sondern ich versuche auch was zu tun. Und Friseure können Teil der Lösung sein. Es ist für unsere Branche von Vorteil, wenn Friseure sich dort einbringen. Unser Image wird ja immer besser. Ja, durch unsere Position und Positionierung in der Pandemie. Das war mein Hauptgrund. Und alles, was darüber hinauskam, war natürlich super. Ne? Der Werbeeffekt, jetzt, dass wir das finanziert bekommen. Also das ist mal wirklich eine Aktion, wo ich für uns persönlich sagen kann, also super. Es ist wirklich ein ganz mega, mega Erfolg. Und jeder, und wenn du jetzt fragst, was können die Zuhörer und Zuhörerinnen daraus vielleicht auch für sich machen, ich würde das einfach prüfen. Ja, also hier in Baden-Württemberg kann man diesen Antrag immer noch stellen. Man kann sich anmelden und dann sollte man einfach mal mit dem Gesundheitsamt reden.
Wie glaubst du denn, du hast vorhin mal so schön gesagt, fast alle deine Prognosen sind bis jetzt in Schwarze getroffen. Mhm. Wie glaubst du denn, geht es in diesem Sommer, Herbst weiter? Das heißt, diese ganzen Teststationen, die wir haben, die werden weiterhin notwendig sein in den nächsten 6 bis 12 Monaten, werden genauso angenommen. Also wie ist da deine Prognose? Also entschuldige ganz kurz, aber Hintergrund der Frage ist, wenn ich mir das jetzt anhöre, wo du überall durchgegangen bist, ne? Also von wegen, da kauft sich da jetzt das neue Auto davon, sondern es ist ja unglaublich, unglaublicher Aufwand gewesen. Nee. Bevor ich jetzt entscheide, Mensch, mache ich das für meinen Salon auch oder für meine Stadt, wäre ja die Frage, bis ich da durch bin, ist ja vielleicht, weiß ich, Juni, ja. Juli, August und heißt es nachher im September, Oktober, ja, Testern, da brauchen wir eigentlich nicht mehr. Also wie siehst du da die Zukunft?
Das ist eine gute Frage, das ist auch eine sehr aktuelle Frage. Wir haben gerade am Dienstag mit unserem Team darüber gesprochen, weil wenn die Inzidenz unter 100 sinkt, dann entfällt ja die Testpflicht für Friseure. Und dann stand ja die Frage im Raum, das habe ich am Wochenende mit meiner Frau dann auch diskutiert, was machen wir dann? Ist das Testen dann bei uns vorbei? Ist das nicht mehr verpflichtend für die Kunden? Ja oder nein? Und das ist eine. Da ja, hatten wir dann unterschiedliche Meinungen und dann haben wir uns zu einer Meinung durchgerungen, dass wir weiterhin von unserem Hausrecht Gebrauch machen werden und testen werden. Wir müssen oder nicht. Mit der gleichen Argumentation, weswegen ich unsere Öffnung nicht an die Inzidenzen nach oben heften will, gilt das Gleiche für unten auch. Und zum anderen ist es organisatorisch gar nicht anders machbar. Ja, weil wir können nicht mal testen, mal nicht und den Kunden das freistellen, sondern es ist wirklich kein Aufwand. Die Kunden kommen 10 Minuten früher, werden getestet. Und viele Kunden haben uns geschrieben, dass sie sich gerade sicher fühlen, weil sie wissen, dass der andere ja auch getestet wird. Das Wissen um das Testen und das Wissen um die Nicht-Infektiosität des Nachbarn, das macht etwas. Nämlich eben genau dieses, ich bin sicher. Das haben wir im Team auch mit dem Team diskutiert und auch kontrovers diskutiert, weil es gibt ja auch Gründe dagegen, weil es wird ja 20-30% der Kunden geben, die sagen, warum muss ich mich denn jetzt testen lassen? Wir müssen doch nicht mehr. Ne? Das wird es geben. Wir werden es in Kauf nehmen und werden es machen. Das Zweite ist, wenn die Inzidenz unter 100 geht und das wird in 3-4 Wochen werden wir das haben. Dann macht auch die Außengastronomie auf, dann macht der Einzelhandel auf und dann schlägt die Stunde der Testzentren erst richtig. Weil wir müssen es vielleicht unsere Friseurkunden nicht mehr testen, aber es wird immer mehr Kunden geben, Bürger geben, die einen Test brauchen, um einkaufen gehen zu können und zum Restaurant gehen. Du weißt, wir haben ein italienisches großes Restaurant nebenan, mit dem werde ich dann auch mal reden, ob wir eine Partnerschaft machen, ob wir seine Kunden testen. Die gegenläufige Bewegung ist ja die erfreuliche Bewegung, dass ja immer mehr geimpft werden. Das heißt, ich sehe zwei gegenläufige Bewegungen. Wir haben mehr Impfungen, also die müssen wir ja nicht testen, die können ja so in den Salon kommen oder so ins Restaurant gehen. Und ich sehe das so, dass das wahrscheinlich noch 2-3 Monate diese Testzentren wichtig sein werden. Dann wird das so langsam abschwingen, was im Winter wird und wie viel Escape-Mutationen wir denn bekommen. Ja, das wird man sehen. Ich vermute, dass die Pandemie, aber das ist jetzt wirklich eine Glaskugel, dass die Pandemie nicht vorbei sein wird, dass das Virus mutiert und dass wir jedes Jahr eine Impfung bekommen. Und dass das noch 1-2 Jahre schon noch nicht mehr so schlimm wird wie jetzt, aber immer noch ein Thema sein wird. Und solange werden auch die Testzentren noch ein Thema sein. Und das ist natürlich auch für mich ein gutes Gefühl zu wissen, naja, wenn es wieder losgeht, bin ich gewappnet. Also auch da sehe ich das in den nächsten mittelfristig erstmal sehr positiv. Und wie gesagt, und wenn wir das Testzentrum nicht brauchen, das gibt es doch gar nicht, oder?
Ja, da hast du völlig recht. Und du hast es ja vor ein paar Minuten auch gesagt, selbst wenn, keine Ahnung, nächsten Monat rein theoretisch es kein Testzentrum mehr braucht, dann siehst du ja dennoch diesen ganzen Weg als ein Erfolg. Und das war wirklich sehr eindrücklich und sehr interessant. Vielen Dank, Ralf. Ich teile zwar deine Auffassung mit der Pandemie, allerdings, die Frage ist, wie die Gesellschaft mit dieser Pandemie in der Zukunft umgehen wird. Und ich hoffe schon, da bin ich jetzt mal sehr egoistisch, ich hoffe schon, dass wir uns irgendwann mal auch wieder von den Masken verabschieden dürfen.
Ja.
Und das gebe ich offen zu. Das war das, was ich am Anfang gesagt habe. Das fällt mir relativ leicht. So eine Maske ist egal. Mache ich, wenn es der Gesellschaft hilft und auch mir hilft, alles super. Aber das ist das mittlerweile, was mich am meisten nervt. Also sowohl als Träger als auch, wenn ich ins Straßenbild reingucke. Das ist das, was ich am traurigsten finde. Und ich hoffe, dass wir als Gesellschaft da in einem absehbaren Zeitraum, wann immer das ist, aber darauf verzichten können. Aber eine Prognose würdest du jetzt auch nicht abgeben, weil ich würde dich jetzt gerne als Orakel natürlich haben. Nein. Wenn du sagst, vieles trifft ins Schwarze, würde ich sagen, komm, jetzt sag mal August, September und dann läuft's.
Also mit den Masken sehe ich das so, das wird uns noch lange begleiten.
Haben wir das in einem Jahr auch, im Mai nächsten Jahres?
Ja. Also ich teile deine Einschätzung. Mich nervt das auch unglaublich, aber das
wird. Okay, du sagst also, Mai nächsten Jahres höchstwahrscheinlich müssen wir in vielen Alltagssituationen noch eine Maske. Ist ja nur eine Einschätzung.
Was ich glaube, ist, dass wir viel, viel klüger mit diesen Masken umgehen. Wenn ich Leute sehe, die mit auf dem Fahrrad eine FFP2-Maske aufhaben, ja, oder eine reine Maske, das halte ich für überflüssig, ja. Aber dass wir in den inneren Räumen und die ohne Luftreiniger, ohne Maske sitzen, das sehe ich jetzt bis nächstes Jahr nicht. Na, oder gut. Wenn ich sehe, dann fühle ich mich nicht sicher.
Ich hoffe, du liegst falsch, aber,
ja,
ich befürchte, du liegst auch nicht.
Ja, klar. Ich nerv das auch unglaublich.
Ralf, ich entlasse dich natürlich aus unserem kleinen Talk nicht, ohne dich nach deinem Musikwunsch zu fragen für unsere Nummer deutlich Playlist. Da hast du dich ja sicher sehr akribisch darauf vorbereitet, dass das mit deiner Frau noch abgesprochen hast. Du hast wahrscheinlich eine kleine WhatsApp-Fragerunde schon gegründet. Ich sehe dich grübeln. Aber das würde ich natürlich schon ganz gerne. Gibt es nicht irgendeinen Song, der dir jetzt vielleicht aktuell gerade ganz gut gefällt? Das muss ja.
Kennst du das Problem, wenn du zu viele hast?
Ach, so viele? Nee, ja, das Problem kenne ich selten, ehrlich gesagt. Also es gibt immer mal wieder welche, das ist richtig.
Ich weiß gar nicht, was hast du denn so in deiner Playlist? Ich
höre das. Alles. Wir haben gerade in der letzten Woche, also übrigens für alle Hörerinnen und Hörer, letzte Woche ist ja fand ich persönlich eine sehr, sehr gute Folge erschienen mit drei Kollegen, wo wir über den Amazon-Salon in London diskutiert haben. Sehr hörenswert. Und da hat einer von meinen Gästen sogar Rudi Carrell nominiert.
Ich dachte London Calling.
War das The Clash oder Ramones oder
wer
war
das? Ach Mann.
Naja,
nimm doch die letzte Stones-Single.
Die aktuelle Stones-Single?
Living in a Ghost Town.
Das ist ein cooler Song, den kenne ich gut.
Doch. Ja.
Living in a Ghost Town, ja.
Ja. Den nehme ich. Das war die erste Nummer 1, der erste Nummer 1 Hit von den Stones seit Jumping Jack Flash.
Echt?
Ja.
Ach. Aber nicht in Deutschland, glaube ich. In Deutschland ist der, glaube ich,
ziemlich unter Ferne liegen. Wurscht. Das kann auch eine Lulu sein. Egal,
war auf jeden Fall so. Aber der Song ist cool. Den mag ich auch sehr. Den habe ich auch lange gehört.
Passt doch irgendwie.
Passt sehr gut. Grüß deine tolle Frau schön. Vielen Dank
für
deine
Zeit.
Und dann hören und schreiben und lesen wir uns in Kürze wieder.
Ja, machen wir.
Tschüss, Ralf. Und dann ist da ja noch diese Sache mit Commander Shepard und der Mass Effect Legendary Edition. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch so gar nicht für Videospiele und für die Videospielkultur interessiert, dann könnt ihr jetzt getrost diesen Podcast schon beenden und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Aber für alle diejenigen, die sich mit Videospielen zumindest am Rande oder sogar intensiver auseinandersetzen, die sollten zumindest noch einen Augenblick dranbleiben. Denn heute, am 14. Mai, erscheint die Mass Effect Legendary Edition und sie ist großartig geworden. Ich kann euch das deswegen sagen, weil Release war heute um Mitternacht und ich bin in der letzten Nacht aufgeblieben und habe Punkt Mitternacht schon mal die ersten 90 Minuten gespielt, bin dann gegen nachts um 2 erst ins Bett, um dann heute früh frisch und munter diesen Podcast aufzunehmen. Aber ich musste unbedingt mit Commander Shepard schon einmal nach Eden Prime reisen. Ihr wisst ja, was ich meine. Ne? Also, für all diejenigen, die jetzt nur Bahnhof verstehen, aber dennoch dran geblieben sind und diesen Podcast noch nicht beendet haben, denen sei gesagt, Mass Effect ist eine Spielserie, die unglaublich großen Einfluss auf die Videospielkultur gehabt hat. Der erste Teil erschien 2007. Den habe ich damals auch zum Release gekauft und auch bis zum Abspann durchgespielt und war begeistert. Irgendwann erschien dann nochmal Teil 2 und 3, die ich ebenfalls super gern gespielt habe. Dann war die Geschichte um Commander Shepard und Ja, also da war die Geschichte um Commander Shepard dann zu Ende erzählt. Die Trilogie war beendet, aber weil Mass Effect weltweit unter Videospielern so einen großartigen Ruf genoss, erschien dann noch ein paar Jahre später ein vierter Teil. Das hätte man aber nicht machen sollen, weil der war einfach nur schlecht. War auch von einem anderen Entwicklerteam produziert worden und entwickelt worden und war einfach nicht gut. Also über den legen wir jetzt mal den Mantel des Schweigens. Aber die ersten drei Teile, Mass Effect 1, 2 und 3, waren wirklich herausragend und haben die Videospielkultur geprägt, auch Teile der Rollenspielkultur geprägt. Denn Mass Effect hat es geschafft, dass man Action und Rollenspiel auch super vereinen kann. Und die Story, diese Science-Fiction-Story, die da erzählt wird, war auch wirklich brillant. Kann sich wirklich messen lassen mit Star Wars, finde ich. Also wirklich diese Idee, die ganze Galaxie kämpft gemeinsam gegen eine Lebensform, die Jahrhunderte verschwunden war, Jahrtausende verschwunden war und jetzt auf einmal wiederkommt. Das war wirklich auch unglaublich spannend und unglaublich fesselnd. Und ich habe das wahnsinnig gern gespielt. Und jetzt sind Mass Effect Teil 1 bis 3 noch einmal neu erschienen. Und ja, da habe ich mich schon ewig drauf gefreut. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, wieso spielt er denn das alte Spiel nochmal? Naja gut, es gibt ja auch Filme, die man sich 2-3 Mal anguckt oder Bücher, die man 2-3 Mal liest. So ist es bei Videospielen natürlich auch. Aber die Videospielkultur hat einen erheblichen Nachteil gegenüber Büchern und mittlerweile auch Filmen. Denn die Technik wird von Jahr zu Jahr besser und brillanter. Und das, was uns natürlich so sehr erfreut als Videospieler, dass heute schon so viel möglich ist, bedeutet auch gleichzeitig, dass Spiele, die 10 Jahre oder 20 Jahre oder 30 Jahre alt sind, in der Regel natürlich ganz schlecht gealtert sind. Man sieht natürlich jetzt Spiele mit den Augen aus dem Jahr 2021. Und ein Spiel wie Mass Effect 1, das 2007 erschien und was ich damals als fotorealistisch und optisch brillant abgefeiert habe, das sieht natürlich heute mit dem heutigen Blickwinkel eher matschig und pixelig und hässlich aus. Ja, also man gewöhnt sich natürlich auch an viel größere, viel bessere Standards. Und dadurch ist es nicht immer, aber sehr, sehr oft der Fall, dass Videospiele aus der Vergangenheit zwar abgefeiert werden aufgrund ihrer Geschichten, die sie erzählen, aber die technisch einfach nicht gut gealtert sind. Und dazu gehört auch Mass Effect. Aber der Entwickler hat sich erneut zusammengesetzt und seit über einem Jahr an dieser Remastered-Version gearbeitet. Das bedeutet, man hat kein neues Spiel gemacht, man hat alles, mehr oder weniger alles so gelassen, wie es war, aber hat Bild für Bild alles nachgearbeitet und heute erscheint die Mass Effect Legendary Edition und das Spiel sieht aus wie in 4K. Es ist wirklich unglaublich. Es spielt sich dadurch auch deutlich flüssiger. Das konnte ich schon in den ersten 90 Minuten feststellen. Natürlich ist es weiterhin ein 14 Jahre altes Spiel. Und das merkt man natürlich an einigen Gameplay-Mechaniken. Das merkt man auch, wenn man mit Charakteren spricht und so. Das ist natürlich alles sehr stelzig. Und das ist für die heutige Zeit, wenn man das mit heutigen Titeln vergleicht, wie zum Beispiel ein The Last of Us 2, nur so als Beispiel genannt, dann liegen da natürlich Welten dazwischen. Also natürlich merkt man an der einen oder anderen Stelle dem Spiel schon an, dass es auch schon 14 Jahre alt ist und dass die technischen Möglichkeiten im Vergleich zu heute damals begrenzter waren. Ist ja klar. Aber es sieht dennoch jetzt richtig hübsch aus und es lässt sich richtig flüssig spielen und das ist großartig. Ich hatte da heute Nacht unglaublich viel Spaß und werde das auch in den nächsten Monaten haben, denn Mass Effect ist eine Mammutaufgabe. Jedes Spiel für sich war schon relativ umfangreich und wie gesagt, diese Mass Effect Legendary Edition beinhaltet jetzt alle 3 Spiele, die erschienen sind, plus fast alle DLCs, die dazwischen erschienen sind. Eine Spieleredaktion, der ich folge, da hat der Redakteur jetzt vor kurzem geschrieben, wenn man dieses Spiel gerade durchspielt, ohne diese ganzen Nebenmissionen, die es ja auch noch gibt, aber wenn man sich nur und rein an die Geschichte hält, an die Hauptstory und versucht, diese Hauptstory zu spielen, das dauert ungefähr 100 Stunden, bis man dann eines von mehreren Enden sieht, weil ohne zu viel zu spoilern, Mass Effect 3 damals ist ja auch deswegen so besonders gewesen, weil es halt unterschiedliche Enden hat. Das ist halt der Unterschied auch oder einer der Unterschiede zwischen Videospiel, Medien und dem Filmmedium, weil da wird es logischerweise im Film vorgegeben, wie was endet. Und es gibt Videospiele wie Mass Effect, die verfolgen ganz genau, wie du als Spielfigur dieses Spiel spielst. Und dann gibt es unterschiedliche Enden. Kann es zumindest geben, bei Mass Effect gab es das halt. Und somit macht es einfach einen Unterschied, wie man jetzt in diesen 100 Stunden seine Spielfigur steuert, mit welchen Personen man spricht, mit welchen Fraktionen man Kompromisse schließt und Vereinigungen schließt. Weil es ist, wie gesagt, nicht nur Action, es ist auch ein Rollenspiel. Es ist im Kern sogar ein Rollenspiel. Und das ist echt komplex und umfangreich. Also, wer mit Videospielen nichts anfangen kann, der wird jetzt eh schon gar nicht mehr hier zuhören, gehe ich von aus. Aber wer mit Videospielen etwas anfangen kann, wer vielleicht erst in den letzten Jahren zu diesem fantastischen Unterhaltungsmedium gekommen ist, dem empfehle ich wirklich die Mass Effect Legendary Edition, weil ihr spielt hier ein Stück Videospielgeschichte und das in bestmöglicher Grafik. Das ist wirklich toll. Ich freue mich darauf. Ich weiß jetzt schon, ich bin damit in den nächsten Monaten beschäftigt, denn weiterhin sind natürlich Familie und Beruf auf Platz 1 in der Prioritätenliste. Ist doch logisch. Aber wann immer ihr den Fernseher einschaltet und irgendwas guckt, werde ich auch den Fernseher einschalten, aber dann als Commander Shepard durch die Galaxie reisen und keine Angst, ich werde versuchen, die Galaxie zu retten. Und irgendwann im Laufe dieses Kalenderjahres sollte mir das auch gelingen. Nicht ganz so lange warten braucht man auf die nächste Nummer deutlich Podcast-Folge. Die erscheint hoffentlich schon nächsten Freitag. Ich informiere euch wie gewohnt oder wie angekündigt in der letzten Folge ja immer donnerstags auf unserer Nummer deutlich Facebook-Seite und auf meinem privaten Lars Nikolaisen Twitter-Account, ob freitags eine Folge erscheint oder nicht. Stand jetzt gehe ich mal davon aus. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Vielen Dank, dass ihr so lange zugehört habt. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dankeschön und tschüss aus Hamburg.